Ja, wenn wir singen, du bist mein Zufluchtsort, so hat das sicherlich auch ein Stückchen mit diesem Gebetsheft oder mit diesem Gebetsimpuls zu tun. Wenn wir hören, wenn wir lesen, dass auf der Insel Java in Indonesien drei Kirchen oder mindestens drei Kirchen explodiert wurden, eine katholische, eine evangelische, eine Pfingstkirche, oder wenn wir immer wieder das auch in Ägypten und aus Ägypten hören und sicherlich an vielen Stellen, wo wir es nicht hören. Wir müssen damit rechnen und das ist eben manchmal sehr stark auch so, dass während des Ramadan, der eben nächste Woche auch beginnt, die Moslems sich in besonderer Weise noch einmal auf das konzentrieren, was ihnen wichtig ist, nämlich Macht auch auszuüben und andere Religionen zurückzudrängen. Das ist ihnen sehr wichtig und wenn es dann mit Gewalt geht, so passiert es eben auch. Auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine geballte Faust in der Tasche haben, das Gebet ist die einzige Art und Weise darauf, in richtiger Art und Weise darauf zu reagieren. Es nützt nichts, wenn wir auf unsere Art und Weise Moscheen in die Luft jagen. Das ist nicht die Art Jesu. Aber dass wir für Menschen beten, die ihn noch nicht kennen, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir dafür beten, dass Gott in diesen Ländern sich bezeugt, in seiner Art und Weise. Und wenn man in diesen Gebetsheften in den letzten Jahren einmal liest, was da geschieht, an Aufbruch, an Erweckung, das sind Dinge, die können wir nicht mit Gewalt, die kann man nicht mit Gewalt machen, sondern die wirkt Gott durch seinen Geist in den Herzen. Die Art, darauf auf Gebet zu reagieren, kann nur sein, dass wir für Menschen beten, die im Namen ihres Gottes Gewalt anwenden oder meinen, das machen zu müssen. Von daher lade ich ganz herzlich dazu ein, diese 30 Tage Gebet für die islamische Welt, das heißt, an jedem Tag gibt es einen Gebetsimpuls, ein Volk oder eine Stadt oder eine Situation, für die man beten kann, dass wir während jeden Tages dieses Fastenmonats Ramadan dann für Moslems, für die islamische Welt beten. Nehmt daran teil, egal ob ihr zu Hause seid oder in euren Hauskreisen oder eben zu dieser Eröffnungsveranstaltung in der Feldstraße mitkommt. Wir wollen uns darauf einlassen und wollen auch lernen, dass Gewalt kein Mittel ist, den Glauben voranzutreiben. Gewalt ist leider auch in der christlichen Geschichte, in der Kirchengeschichte immer wieder angewendet worden. Es ist aber kein Mittel, was Jesus Ehre macht. Und das, was da an Ergebnissen bei rauskommt, auch da, wo in der christlichen Geschichte das so angewendet wurde, das sind keine guten Früchte. Das müssen wir wissen. Noch einen ganz herzlichen Gruß soll ich weiter sagen oder sollen wir weiter sagen. Ich war Delegierter unserer Gemeinde auf der Bundesratstagung in Kassel. Das ist immer eine Verwaltungskonferenz. Ihr wisst, da hebt man dann die Stimmkarten für dieses und für jenes. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen abgestimmt und abstimmen müssen, auch den Haushalt des Bundes und so weiter. Ich soll euch ganz herzlich grüßen von dem Gemeindeleiter meiner ehemaligen Heimatgemeinde in Hamburg, Hamburg-Rindelallee. Wir haben lange miteinander gesprochen und gehört, wie geht es euch und so weiter und so weiter. Und er hat gesagt, nimm ganz herzliche Grüße mit an deine Gemeinde, da wo du jetzt bist. Und das richte ich gerne aus. So eine Konferenz hat dann auch die Möglichkeit, so ein wenig Netzwerke, das heißt Leute kennenzulernen, nach vielen, vielen Jahren wiederzusehen. Ich bin jetzt seit 30, 40 Jahren aus Hamburg raus. Und dann zu hören, wie es der eigenen früheren Heimatgemeinde geht, das ist schon eine ganz interessante und tolle Geschichte. Von daher ganz herzliche Grüße. Wir sind in dieser Predigtreihe Schöpfungsordnung. Das heißt, wir wollen uns Gedanken machen über das, was Gott uns mitgegeben hat. Im Frühjahr ist das sicherlich eine sehr schöne Sache, wahrzunehmen, wie die Schöpfung neu zum Leben kommt, wie Gott neu Leben hineingibt. Und es war sehr gut, die Schöpfung, das, was Gott gemacht hat. Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass Gott über alles das noch einmal drüber schaut und sagt, es ist gut, noch einmal kontrolliert auch den Menschen, wie er ihn gemacht hat und dann zum Schluss sagt, siehe, es ist sehr gut. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die wir in der Bibel finden. Wenn Gott seine Schöpfung ansieht, ist er zufrieden, ist er dankbar für das, was geschehen ist und was er gemacht hat. Das Wunder der Schöpfung. Wir haben uns verschiedene Schöpfungsdinge angeschaut, angeschaut, was Gott da getan hat, Schöpfungsbilder angesehen, staunend über der Faszination der Schöpfung, die Gott gemacht hat. Wichtig ist aber auch dieses Wort Schöpfungsordnung. Es geht also nicht nur darum, dass Gott Materie in irgendeiner Form gemacht hat und sie irgendwo verstreuselt hat in dem Kosmos, hierhin, dahin, dorthin. Sondern das, was in der Schöpfung oder im Schöpfungsbericht oder in den Schöpfungsberichten deutlich wird, ist, dass Gott eine Ordnung mitgegeben hat. Das heißt, es wird Wert darauf gelegt in der Beschreibung, dass Gott das, was er getan hat und gemacht hat, sortiert, geordnet hat, Wege hindurch gebahnt hat. Das ist ja das hebräische Wort dafür. Chaos, ungewegte Wüste, eine Wüste, in die man keinen Weg hinein und hindurch findet und gehen kann. Es wird davor gewarnt, dort nicht hineingehen. Dieses Wort wird gewählt, um das Chaos zu beschreiben. Das heißt, Gott erschafft eine Struktur mit der Schöpfung. Er streuselt die Materie nicht einfach so aus, sondern er schafft eine Ordnung. Und darüber nachzudenken, dass Gott diese Materie und auch uns als Menschen in eine geregelte Beziehung zueinander erschafft, das ist schon ganz wichtig. Das sind die ersten Worte, die ersten Verse, die ersten ein, zwei Kapitel in der Bibel, darüber nachzudenken, wie hat Gott uns geplant, wie hat er uns gemacht und wie hat er uns gedacht. Er gibt uns in eine Ordnung hinein und die Schöpfungsberichte machen deutlich, dass das Gott ganz wichtig ist, dass es dort eine Struktur gibt. Er strukturiert das Unstrukturierte. Ein geregeltes Miteinander. Und dazu gehören auch wir als Menschen. Gott schafft eine Struktur und wir gehören dazu. Und nicht nur, dass er uns und unseren Körper so strukturiert hat, dass das alles funktioniert, eine Ordnung, eine Struktur hineingelegt hat, sondern er gibt dem Menschen, er gibt uns auch einen Auftrag zu strukturieren. Wir sollen herrschen, wir sollen bebauen, wir sollen pflegen, wir sollen fruchtbar sein. Gott gibt uns die Möglichkeit, seine Schöpfung zu strukturieren und das Miteinander der Menschen und auch unser Miteinander mit der Schöpfung zu strukturieren. Er hat es uns nicht einfach so in die Hand gedrückt, er hasst es, sondern er hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben, dass wir diese Struktur weitergeben sollen an die Schöpfung und auch an die Beziehung der Menschen untereinander. Der Mensch bekommt mit der Schöpfung und mit unserer eigenen Erschaffung einen Auftrag zu bepflanzen, zu bebauen, zu pflegen, zu herrschen, einen Namen zu geben und so wie der Mensch sie benennen sollte, so sollen die Tiere dann heißen. Also eine ganz, ganz wichtige Sache, eine Überschrift über unser Leben. Achte dein Leben nicht gering. Das, was Gott dir anvertraut hat, das, was Gott dir gegeben hat, den Auftrag, den er dir gegeben hat, achte den nicht gering. Dazu gehört auch die Fruchtbarkeit. Dazu gehört auch das, dass wir Kinder gebären, zeugen können. Ein ganz wichtiger Auftrag, eine ganz wichtige Aussage. Der Predigttext 1. Mose 2, ich lese ihn mit euch einmal durch. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die herrschen über die Tiere und über die ganze Erde. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zu Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Tiere. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott ist es wichtig, dass wir wahrnehmen, dass wir diesen Auftrag haben und dass wir Mann und Frau sind. Gott hat uns als Menschen unterschiedlich gemacht als Mann und Frau und hat uns diesen Auftrag gegeben, fruchtbar zu sein. In dem nächsten Predigttext aus 1. Mose 2 ab Vers 18 wird das auch noch einmal deutlich mit der Betonung, dass wir als Mann und Frau ein Fleisch sind. Denn im zweiten Schöpfungsbericht wird deutlich, ich lese das mit euch vor, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe. Und dann stellt Adam fest, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch. Diese Frau, Ischa im Hebräischen, ist vom Isch, vom Mann genommen. Sie ist so wie ich. Sie ist Fleisch von meinem Fleisch. Und deswegen der Vers 24, darum wird ein Mann Vater und seine Mutter, sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Sie sind ein Fleisch gewesen bei der Schöpfung und sie werden ein Fleisch wieder werden bei dem, dass sie miteinander sind und Kinder bekommen. Hochinteressant, wie der hebräische Text das zusammenbindet. Sie sind als Mann und Frau von einem Fleisch genommen, von einem Teil des Mannes, sagen wir, genommen und werden wieder zu einem Fleisch. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, weil er zu seiner Frau gehört. Für Orientalen eine ganz wichtige Sache, du gehörst nicht mehr nur zu deiner Verwandtschaft, zu deiner Sippe, sondern du gehörst jetzt zu deiner Frau, denn du bist mit ihr ja ein Fleisch, aus einem Fleisch gemacht und sollst wieder zu einem Fleisch werden. Und Gott macht aus dieser Formulierung eine Beauftragung. Gott macht aus dieser Formulierung eine Beauftragung. Werdet wieder ein Fleisch. Und daran hängt ja das Wort Fruchtbarkeit. Bekommt Kinder. Sie werden ein Fleisch sein. Mann und Frau, Gott erschafft den Menschen in eine Beziehungsstruktur. Und die Struktur zwischen Mann und Frau ist eine ganz interessante und hochbrisante Beziehung. Ganz unterschiedlich geprägte Menschen treffen aufeinander, hormonell, von der Struktur des Gehirns, von der Struktur, was weiß ich was, des Verhaltens, unterschiedlich geprägt, sind doch ein Fleisch und doch unterschiedlich geprägt. Und sie sollen zu einer Einheit werden. Was für eine hochkomplexe Situation. Und wer verheiratet ist, weiß, was das heißt. Oder wer befreundet ist mit jemandem, weiß, was das heißt. Diese hochkomplexe Situation, in die man da plötzlich hineingestellt wird. Du bist aber ein Fleisch mit dieser Person und sollst ein Fleisch wieder werden. Gott selber ist Beziehung. Die Schöpfungsberichte machen deutlich, dass Gott selber sich vorstellt als trinitarischer Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist nach christlicher Theologie. Aber im Hebräischen wird das auch deutlich. Gott der Schöpfer, Gott der Geist, der auf dem Wasser ruht und das Wort, also im Christlichen Christus selber, das Wort, was Gott spricht zur Schöpfung, werde. Schon am Anfang der Bibel wird deutlich, dass Gott nicht nur eins ist, sondern drei in eins. Und so wie wir Ebenbild dieses Gottes sind, schafft er uns in eine Beziehung hinein. Echad, das Wort im Hebräischen, das was bei Gott zu eins wird, ist auch bei Mann und Frau, sie sollen echad werden. Sie sollen eins werden. Das Hebräische verwendet dasselbe Wort. Gott stellt die Entstehung des Menschen in eine Beziehung. Gott hätte die Schöpfung auch fortlaufend so machen können, dass permanent er die nächsten Generationen schafft. Er hätte am laufenden Band weiter irgendwie den Menschen erschaffen können, ohne dass Mann und Frau mit ihrer Fruchtbarkeit gesegnet sind. Aber diesen Bereich der Schöpfung gibt er ab an uns. Ich habe den Anfang gesetzt, jetzt seid ihr dran. Spürt ihr diese große Beauftragung, die Gott an der Stelle gibt? Er hätte die Schöpfung in seiner Hand behalten können und sagen können, ich mache ab jetzt Menschen. Und er hätte es eine Fabrik irgendwo geben können und da laufen am laufenden Band neue Menschen raus. Wie auch immer Gott das gemacht hätte. Eine etwas merkwürdige Vorstellung, es wäre möglich gewesen. So wie es am Anfang der Schöpfung war, dass Gott die Menschen macht, hätte es auch weiter sein können. Aber Gott macht nach dem ersten Ehepaar sozusagen Schluss und sagt, jetzt seid ihr dran. Eine große Beauftragung an den Menschen, dass wir Mitschöpfer sind. Der Mensch ist derjenige, der in der Lage ist, Wesen zu erzeugen, die die Verheißung haben, Kandidaten für den Himmel zu sein. Eine höhere Berufung zu haben als die Engel. Ebenbild Gottes zu sein, das sind die Engel nicht, so werden die nie beschrieben. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was Gott da gemacht hat, er stoppt seine Schöpfung und sagt, ich bin zu Ende, jetzt seid ihr dran. Ich gebe euch alles, was ich gemacht habe, und ich gebe euch auch die Fähigkeit, Menschen zu zeugen. Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit bedeutet für uns als Menschen, dass wir Mitschöpfer sind. Dass wir Mitschöpfer sind, hineingenommen in den Schöpfungsauftrag. Der Mensch ist dazu berufen, fruchtbar zu sein, Kinder zu bekommen, Nachkommen, die selber wieder die Verheißung der Ewigkeit haben. Sie können in die Gegenwart Gottes kommen, auch in der Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Was für eine großartige Sache. Gott gibt uns die Verantwortung und er sagt, so ist es gut. So will ich das. So soll das sein. Meine Struktur dieser Schöpfung ist von dir, du Mensch, mitgeprägt. Und ich bin mal gespannt, wie du das machst, Mensch. Über die Welt zu herrschen, sie zu pflegen, sie zu bebauen, deine Kinder zu prägen. Ich bin gespannt, wie du das machen wirst, Mensch. Da ist eine große Menge an Kreativität möglich, die Gott uns zubilligt. Er gibt uns seine Schöpfung und sagt, du bist dran, mach was draus. Manchmal schrecken wir zurück vor diesem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auch durch das Vertrauen, was er in uns investiert. Ich traue dir zu, dass du das schaffst. Dass du das kannst, dass du das sinnvoll machst. Manche schrecken davor zurück und sagen, ei, das ist mir aber zu viel. Wer weiß, ob ich nicht Fehler mache. Natürlich. Aber es ist wichtig zu hören, dass Gott sagt, ich will, dass es so ist und ich sage, so ist es gut. Und bei dem, was er uns als Menschen anvertraut, sagt er, und siehe, es ist sehr gut. So will ich das. Und das ist der Auftrag an uns, das so anzunehmen. Das so anzunehmen. Dafür zu sorgen, dass das, was Gott will, Struktur gewinnen kann und sich entwickeln kann. Zur Ordnung Gottes gehört die Verantwortung des Menschen dazu. Zur Ordnung Gottes gehört die Verantwortung des Menschen dazu. Und die Dinge, die wir in die Schöpfung Gottes eintragen, hineinbringen. Es ist von Gott nicht vorgegeben, was jetzt geschieht. An der Stelle ein wenig Stille zu halten und zu überlegen, was heißt denn das? Was ist denn das für ein Auftrag, der da von Gott her auf mich kommt? Ich habe die Vollmacht und die Beauftragung, das so mitzugestalten. Ich kann als Mensch an der Stelle nicht neutral sagen und sagen, ich mache das aber nicht mit. Ich kann an dieser Stelle als Mensch, als Einzelner oder als Gruppe nicht neutral bleiben und sagen, ich mache das nicht mit. Sondern es ist der Auftrag, dass wir an der Stelle mitprägen. Wir prägen als Menschen, als Mutter, Muttertag, als Vater, als Eltern die nächste Generation. Und das Klagen über die Jugend, dass sie heute so anders ist, das liegt doch an uns. Wir haben sie doch so geprägt. Es sind nicht immer nur die anderen, die die anderen Bösen so prägen. Es sind wir, die diese nächste Generation prägen. Oder hast du die nächste Generation gar nicht mitgeprägt? Hast du sozusagen nur vom Fernseher gesessen und anderen das Prägen überlassen? Wir können nicht über die Politiker in unserem Land schimpfen, wenn wir selber als Christen nicht prägende Kraft ausüben. Merkt ihr, was das für ein Auftrag ist, den Gott uns da gegeben hat? Man kann nicht über die anderen Idioten schimpfen, wenn man selber seinen Auftrag nicht wahrnimmt. Sei Mensch und nimm den Auftrag Gottes wahr. Du kannst nicht über die Weltlichkeit der Welt klagen, wenn wir als Christen die Welt nicht christlich prägen. Wir können nicht über den Unglauben unserer Kinder klagen, wenn wir selber zu wenig Glauben leben. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Hier hast du die Schöpfung, sie ist noch ungeordnet. Ich schenke dir ordnende Vollmacht. Ordne sie. Präge diese Welt, präge die nächste Generation. Dass das bei Adam und Eva auch problematisch geworden ist mit Kain und Abel, das wissen wir. Die Bibel geht ja weiter an der Stelle. Sündenfall, all diese Dinge kommen natürlich nach. Und die ersten beiden Kinder, die sie kriegen, bringen sich gleich gegenseitig um. Natürlich, das ist unsere Realität. Und bei unseren Söhnen und Töchtern ist es ja manchmal ähnlich. Kaum haben wir sie in der Welt, streiten sie sich um irgendein Matchbox-Auto. Aber die Verantwortung haben wir. Wie prägen wir die nächste Generation, die Gesellschaft, in der wir leben? Daher haben Mütter eine hohe Verantwortung. Reden wir das Muttersein nicht klein und sagen, es ist das Geldverdienen nur Sinn des Lebens. Die nächste Generation prägt sich halt schon von ganz alleine. Das Muttersein ist bei Gott eine ganz wesentliche Sache. Wie viele Söhne hängen mit ihrer Seele zutiefst an ihrer Mutter dran? Das Kleinzureden ist Unsinn. Eine Frau nur darauf zu beschränken, ist auch Unsinn, oder ein Mann. Natürlich nicht. Aber es ist eine Verantwortung, die wir haben, die nächste Generation zu prägen und dann auch die Früchte dessen ernten zu dürfen, wenn die nächste Generation geprägt ist von uns. Wir werden als Eltern manchmal hineingeworfen in diese Verantwortung, ohne Reset-Knopf und ohne doppelten Boden und ohne, dass man alles nochmal auf Null stellen kann und all solche Sachen, die wir uns natürlich als Eltern auch manchmal gewünscht haben, könnte man diese Entwicklung doch nochmal zurück und nochmal neu prägen. Wir werden als Eltern hineingeworfen in diese Verantwortung. Plötzlich hat man ein kleines Würmchen auf den Händen und in den Händen und in den Armen. Deswegen ist es so wichtig, dass junge Familien eingebunden sind in gute, hilfreiche Beziehungen. Es ist nicht gut, sagt Gott, dass der Mensch alleine sei. Es ist nicht gut, dass ein junges Ehepaar alleine sei. Es ist wichtig, dass junge Paare eingebunden sind in eine Beziehung der Verwandtschaft und auch einer Gemeinde. Hilfestellung, Ermutigung erfahren, an der Korrektur erfahren. Gute Tipps erfahren. Wehe dem Pärchen, was Kinder kriegt und ist ganz alleine. Gemeinde hat an dieser Stelle einen ganz wesentlichen Prägefaktor. Deswegen ja auch Familien, Freizeit und Kindergottesdienst und all diese Dinge. Es ist wichtig, dass wir in Beziehungen hineingestellt sind. Wehe, wenn wir unsere Kinder so erziehen, dass sie sich separieren. Dass sie mit anderen Leuten nichts wissen wollen, nichts zu tun haben wollen. Sich selbst genug sind. Fruchtbarkeit, tragfähige Strukturen. Sorge du dafür, dass deine Kinder in diese tragfähigen Strukturen hineinwachsen, dort ein Zuhause haben. Kinder fühlen sich sehr schnell alleingelassen. Junge Familien fühlen sich sehr schnell entmutigt durch all das, was von ihnen erwartet wird. Deswegen ist es wichtig, sie mit hineinzunehmen, unterzuhaken, die nächsten Schritte mit ihnen zu gehen, ihnen Wege zu ebnen. Eine Beobachtung im Schöpfungsbericht im ersten. Es ist ein Befehl. Die Fruchtbarkeit ist ein Befehl. Es ist ungewöhnlich. Es ist nicht nur eine Beschreibung, dass wir so sind, sondern das Hebräische hat Befehlsform. Und wenn man in den Text hineinschaut, ist dieser dreifache Befehl, das heißt, dieser Befehl wird dreimal wiederholt, mit drei unterschiedlichen Befehlsarten. Seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde. Das ist für die ansonsten sparsame hebräische Sprache eine Besonderheit, ungewöhnlich, absolut ungewöhnlich. Sonst ist die hebräische Sprache sehr sparsam mit allen Füllwörtern. Drei Worte, ein Satz und da ist eine Menge, was wir im Deutschen übersetzen müssen. Aber an dieser Stelle ist Befehlsform und dreimal hintereinander. Als ob Gott an dieser Stelle einen starken Akzent setzen möchte. Einen starken Akzent setzen möchte. Und wenn man sich die Seele und den Körper von uns Menschen anschaut, wir sind ausgerüstet mit einem sehr starken Sexualtrieb. Ungewöhnlich starker Sexualtrieb. Wenn man sich die Pflanzen und die Tiere anschaut, dann sind die mit ihrer Fruchtbarkeit oft bezogen auf Jahreszeiten. Beim Menschen klappt es Sommer, Herbst, Winter, immer. Als ob Gott auch in unserem Körper und unserer Seele an dieser Stelle eine starke Akzentuierung setzen möchte. Wir haben an der Stelle oft ein großes Problem mit der Mächtigkeit unseres Sexualtriebes. Bei einem Mann reicht schon das Bild von einer nicht angezogenen Frau aus. Da braucht die Realität noch gar nicht da zu sein. Das reicht schon aus. Dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, hat auf der anderen Seite seine Bestätigung darin, dass Gott in seiner Schöpfung an der Stelle einen sehr starken Akzent setzt, aber auch sagt, du sollst darüber herrschen, sei Herr darüber, sei nicht Spielball darüber. Pornografie ist ein großes Problem, ein unendlich großes Problem für manchen, der darin versinkt. Es hat Suchtcharakter. Aber das liegt daran, dass Gott in seiner Schöpfung uns so gemacht hat. Und das können wir auch nicht wegmachen, das können wir auch nicht. Es gibt Mönche, die haben sich alles Mögliche abgeschnitten oder zerquetscht oder was auch immer. Sie haben wirklich versucht, vom Sexualtrieb frei zu werden, nur um für Gott da zu sein. Es hat nie geklappt. Nie geklappt. Bei keinem. Das liegt daran, dass Gott sagt in seinem Schöpfungs-, im Bereich der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und er hat alles dazu in uns hineingelegt, dass das auch so wird. aber sei Herr darüber. Lass es nicht zu einem Suchtfaktor werden. Lass dich nicht zum Spielball degradieren. Sei Herr darüber. Ich habe es dir geschenkt, damit du es verantwortest, aber nicht, damit es dich wegtreibt. Gott möchte an der Stelle uns segnen und es gehört zum Bereich des Segens dazu. Und Gott, der Herr, segnete den Menschen und sprach, seid fruchtbar, und es ist sprachlich unmittelbar hintereinander. Man kann nicht konstruieren, dass das ein Fluch ist. Manche Männer empfinden es als ihr Fluch. Es ist von dem, was Gott geschaffen hat, aber ein großer Segen. Kinder sind ein Segen und sind nicht nur ein Befehl. Mach welche. Sondern Gott möchte, dass wir Verantwortung für unsere Kinder übernehmen. Wir hatten überlegt, eine Babyflaschenaktion durchzuführen, das heißt zum Thema Abtreibung in besonderer Weise heute etwas zu sagen und weiterzugeben. Gott möchte nicht, dass wir Sexualität ausleben und die Kinder, die dadurch entstehen, kaputt machen. Ob man das jetzt Mord nennt oder was auch immer nennt. Ein kleiner Zellhaufen. Natürlich, am Anfang sind wir Menschen nur ein kleiner Zellhaufen. Zunächst von einer Zelle, dann von vier, dann von acht und was weiß ich was. Aber wir sind Menschen genetisch von Anfang an. Ob als Zellhaufen oder als Zellhaufen mit ein paar Beinchen dran. Abtreibung ist nicht das, was Gott will. Deswegen haben sich einige evangelikale Vereine, Hilfsvereine zusammengeschlossen und haben eine Babyflaschenaktion gestartet. Das heißt, ehemalige Babyflaschen, die zum Spendensammeln umfunktioniert sind, damit man jungen Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, unterstützen kann, damit sie, wenn sie die Frage der Abtreibung bewegen, zumindest wissen, wenn sie sich für das Kind entscheiden, gibt es Leute, die bereit sind, da sie finanziell mit zu unterstützen. Und ich denke, das ist ein ganz großer Auftrag, den wir da haben. Frauen und auch Ehepaare oder Pärchen oder Einzelpersonen nicht alleine zu lassen mit dieser Entscheidung, die sich überfordert sehen, was kommt da auf mich zu? Und haben sich gar nicht dafür entschieden, sondern vielleicht vergewaltigt worden oder was auch immer. Kinder sind ein Segen. Kinder sind nicht nur ein Befehl. Kinder sind eine Herausforderung, natürlich, aber sie sind eine Bereicherung in ihrer Art. Kindermund tut Wahrheit kund. Kinder sind ein Hinweis darauf, dass Gott immer wieder seinen Segen und sein Leben schenken möchte. Aber es ist sinnvoll, ihre Energie und ihre Kreativität zu kanalisieren, in sinnvolle Bahnen zu lenken, ihnen zu zeigen, was es heißt, sinnvoll in der jeweiligen Gesellschaftsform, in der wir leben, leben zu können. Kinder werden durch uns sozialisiert, dass sie in dieser Gesellschaft zurechtkommen. Hoffentlich haben sie es bei dir gelernt. Hoffentlich lernen sie es bei uns in der Gemeinde, was es heißt, sinnvoll und sinnhaft zu leben. Und das Geldverdienen ist nicht die ganze Geschichte, der ganze Sinn unseres Lebens. Gott ist Gemeinschaft und deswegen pflanzt er diesen Impuls der Gemeinschaft und der Fruchtbarkeit zutiefst in uns hinein. Wir kommen davon nicht los, wir müssen und können nur lernen, damit sinnvoll umzugehen. Wir können uns das, was Gott uns geschenkt hat, seelisch nicht abschneiden, auch wenn du es dir von Herzen wünschen würdest. Es geht nicht. Du sollst Herr sein darüber und sollst es lernen, Herr sein darüber. Und was das in der Nacht an deinem PC oder am Fernseher oder in der Videobox oder was auch immer heißt, das weißt du selber, wenn du dir diese Filme anschaust und nicht mehr davon loskommst. Erinnere dich daran, was Gott sagt. Du sollst Herr sein darüber und nicht Spielball dieser Dinge. Gott hat dich damit gesegnet und es soll kein Fluch werden. Achte darauf, dass du Herr bleibst. Löse dich davon. Und wenn du spürst und merkst, dass du selber davon nicht loskommst, dann geh in die Seelsorge, dann lass für dich beten, dann bete zu Gott, dass er dir hilft, mit diesen Dingen umzugehen. Dass Gott an dieser Stelle Strukturen schenkt. Vielleicht fällt mir das in besonderer Weise auf, weil im Zweiten Weltkrieg meine Familie ist fast nichts von übrig geblieben. Deswegen fällt dieser Impuls, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde. Sicherlich mir, der es ja auch in der Familie kommt, die so viel geblutet hat im Zweiten Weltkrieg, besonders auf. Aber dieser Text ist nicht nur seit dem Zweiten Weltkrieg in der Bibel. Er ist seit 2000, seit 4000, 3000 Jahren. Es ist der Wille Gottes, das, was Gott gegeben hat. Dazu gehört auch, dass wir Vater und Mutter ehren. Das heißt, wenn ein kleines Kind in die Beziehung von Vater und Mutter hineingestellt wird, wird ein schwächeres Menschenkind in die Hand von Stärkeren gelegt, von Vater und Mutter. Am Ende des Lebens von Vater und Mutter dreht sich das Ganze. Da werden Vater und Mutter wieder schwach, gebrechlich, müssen am Stock gehen und werden in die Hand des Stärkeren gelegt, und zwar in die Hand ihrer Kinder. Ehre Vater und Mutter. Kraft und sich selber als trinitarischer Gott, als Gemeinschaftsgott vorstellt. Und unsere Gesellschaft zerhackt diese Beziehung. Unser Auftrag ist, dagegen zu arbeiten. Unser Auftrag ist vielleicht auch zu fragen, wie lebe ich denn meine Beziehung zu meinen Eltern, zu meinem Vater, zu meiner Mutter? Ist die Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Mutter heil, geklärt, geistlich sinnvoll? Hast du überhaupt eine Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Mutter? An der Stelle kommt das Neue Testament wieder neu hinein. Das, was Jesus schenkt, ist Versöhnung, und wieder wird Gemeinschaft zusammengefügt. Versöhnung. Versöhnung in Christus. Dafür stirbt er, dafür gibt er sein Leben, damit wir in diesen Beziehungen versöhnt leben können. Also, schau dir deine Familie an. Lebst du in Versöhnung oder lebt ihr gar nicht mehr miteinander? Wenn du mit deinem Vater redest, wie redest du mit ihm? Wenn deine Mutter dir begegnet, wie redest du mit ihr? Wie redet sie mit dir? Wenn du kommst, kriegst du am laufenden Band nur Vorwürfe. Wie sieht es aus? Wenn Christus an der Stelle Versöhnung stiftet und stiften will, dann ist das eine Anfrage an die Art und Weise, wie wir auch in der Gemeinde, Familie leben. Verwandtschaft leben. Und ich weiß, wovon ich rede, denn in meiner Verwandtschaft waren bestimmte Themen nicht möglich, drüber zu reden. Denn als Christ hat man ja keine Probleme und muss ja auch gar nicht drüber reden. In dem Moment, wo Oma stirbt und das Erbe verteilt wird, ist die Sprachlosigkeit, die über Jahre hin eingeübt ist, zum Fluch geworden. Man konnte nicht miteinander reden über Dinge, über die man eigentlich reden müsste. Wie lebst du als Christ Familie? Lebst du mit deinem Vater versöhnt, mit deiner Schwester? Das kannst nur du beantworten, natürlich. Wenn aber im Schöpfungsbericht oder in den Schöpfungsberichten, dass Gott so wichtig ist und auch der neue Bund genau dahin einzielt, dann solltest du anfangen, das auch in deinem Leben wichtig nehmen, ernst nehmen. Wie lebst du mit deinem Vater, wie lebst du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Familie ist bis heute die Keimzelle der Gesellschaft. Wir haben hier die Möglichkeit, der nächsten Generation Werkzeuge an die Hand zu nehmen, sinnvoll zu leben, Maßstäbe an die Hand zu geben, mit denen sie auch neue Dinge messen können und bemessen können. Gott ist Gemeinschaft und hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. und hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und spricht über uns aus: Es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Ehre Vater und Mutter, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Bleib Herr darüber, auch über deine eigene Triebhaftigkeit. Muttertag, eine Hilfe, sich an diese Struktur Gottes in unserem Leben zu erinnern. Schöpfungsordnung, der Muttertag gehört mit dazu. Natürlich ist er erst vor 100 Jahren entstanden, sicher. Und doch sich daran zu erinnern, dass meine Beziehung zu meiner Generation, die mich gezeugt hat, eine wichtige Beziehung ist, ist geistlich hochbrisant. Lebe versöhnt mit deiner Mutter und mit deinem Vater. Und da, wo das noch nicht der Fall ist, da fang damit an. Gott spricht darüber seinen Segen aus. Gott spricht darüber seinen Segen aus. Muttertag, die Möglichkeit, die Hilfe, sich darüber neu Gedanken zu machen. Jesus beschreibt das Wirken innerhalb, die Beziehung innerhalb der Trinität mal im Johannes 16 folgendermaßen. Der Heilige Geist, er wird von dem Meinen nehmen und mich verherrlichen, denn alles, was ich habe, ist von meinem Vater. Das ist natürlich eine Bezeichnung oder eine Beschreibung dessen, wie die Trinität, wie Gott in sich mit sich umgeht. Er wird von dem Meinen nehmen und mich verherrlichen, denn alles, was ich habe, ist von meinem Vater. Wenn ich das mal formuliere für mich und meinen Vater und meine Mutter, alles, was ich habe, kommt eigentlich von meinem Vater und meine Mutter schwärmt von mir in den höchsten Tönen. Das ist eine andere Form von Übersetzung. Vielleicht kann man das auch nicht alles so übersetzen. Alles, was ich habe, kommt eigentlich von meinem Vater. Und meine Mutter schwärmt von mir in den höchsten Tönen. Hat deine Mutter von dir gut geredet? Bist du stolz auf all das, was du von deinem Vater mitbekommen hast? Und von deiner Mutter natürlich? Wenn ich diese Formulierung Jesu über die Art, wie der Geist Gottes mit ihm umgeht, mal übertrage auf unsere Beziehung, wird es doch hochinteressant. Hast du deine Mutter jemals erlebt, in den höchsten Tönen von dir zu reden? Oder hat sie zu dir immer gesagt, gib her, das kannst du sowieso nicht? Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie Gott seine Form des Umgangs miteinander beschreibt, und ich das als Maßstab nehme, übertrage auf mich und meine Familie, wie rede ich über meine Kinder? Wie redest du über deinen Sohn? Schade, wenn in deiner Familie das nie so erlebt wurde. Nimm du dir doch wenigstens vor, dass du über deine Kinder, auch über deine geistlichen Kinder, anders redest. Über die Kinder, deren Bild du heute ausgehändigt bekommen hast, für die du beten sollst. Frage sie, was sie bewegt. Sprich mit ihnen. Freu dich mit an dem, was sie schon können, wo sie lernen, wo sie Wege vorangehen. Gebe ihnen das, was sie brauchen. Rede von ihnen in den höchsten Tönen. Lobe ihre Begabung. Ermutige sie. Muttertag, ein Tag, wo man an solche Strukturen, die Gott uns gegeben hat, neu erinnert wird. Lasst uns als Gemeinde lernen, das vielleicht, das auszugleichen, was unsere Gesellschaft in kleine Einzelteile zerstückelt, und die Menschen werden immer einsamer. Gemeinde ist eine Hilfe an dieser Stelle. Lasst uns miteinander beten und Gott darum bitten, dass er uns hilft, die Kraft schenkt und die Fantasie, damit richtig und geistlich umzugehen. Wer betet mit uns?